Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch.
Markus Kohl, seit 1995 in der christlichen Musikszene aktiv. Lobpreisleiter, als Singer-Songwriter mit eigenen Kompositionen unterwegs. Als Lobpreisleiter in der Calvary Chapel Grünstadt seit 1997. Das steht so im Internet. Ist das immer noch so?
Ja, es stimmt, ja. Ich hatte eine Auszeit mal gemacht von Ende letztes Jahr bis Mitte diesen Jahres.
Okay.
Ich über 20 Jahre.
Wow.
Lobpreisleiter ab fast jeden Sonntag gemacht habe.
Oh, wow. Irgendwann
ist dann mal Zeit, eine kleine Pause einzulegen.
Wo ist Grünstadt?
Grünstadt zwischen Mannheim und Kaiserslautern in der Pfalz an der Deutschen Weinstraße.
In der Pfalz.
In der Pfalz, genau.
Das ist eine schöne Ecke, glaube ich, zum Wohnen. Also wenn ich mich daran zurückersinnen kann, wir kommen ja hier aus der, ich sag mal, Mitte Norden. Ostwestfalen-Lippe, das ist ja auch so ein schönes Wortungetüm. Ja,
für alle in seiner Gegend an der Nordsee einfach. Das ist
ja. Gefühlt ja. Gefühlt.
Nein, ihr täuscht euch. Ich bin sehr oft in Lippstadt.
Das ist schon wärmer bei uns hier so bei.
Lippstadt ist meine zweite Heimat.
Ah. Okay. Aber das hatte ich jedenfalls, also diese Art von Biografie hatte ich auf jeden Fall schon mal dazu prädestiniert, dass wir dich mal gerne in das Thema reinnehmen wollten. Und zwar, das Thema unseres heutigen Podcasts ist neue Songs versus altes Lied gut.
Ja.
Wir wollten da jetzt nicht das eine gegen das andere irgendwie ausspielen, aber dadurch, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt auch in deinem Lebenslauf, ich habe jetzt keinen wirklichen Lebenslauf von mir, aber so ein paar Daten. Du bist ja sehr stark auch drin, so in diesem Ding, sing dein Lied.
Genau.
Magst du da ein bisschen was drüber uns erzählen, was es so damit auf sich hat und wie du da so involviert bist?
Ja, Sing dein Lied ist eine Reihe, die Günther Hensler und Lukas D'Annunzio vor 15 Jahren ins Leben gerufen haben. Das sind die zwei Erfinder von Feiert Jesus, die aber dann irgendwann nichts mehr mit Feiert Jesus zu tun hatten und haben dann Sing dein Lied angefangen.
Okay.
Nach zwei CDs war lange Zeit Pause. Dann habe ich den Günther kennengelernt und wir haben die Serie neu belebt. Und ich bin jetzt so der ausführende Produzent, der sich um die Serie kümmert und für den Günther Hensler dann CDs herstellt, sage ich jetzt mal. Genau.
Okay.
Und darf natürlich auch mal einen Titel schreiben für die eine oder andere CD oder singe dann auch selber. Und das ist einfach eine schöne Zusammenarbeit und wir bringen so alle zwei Jahre eine neue CD raus.
Okay. Und wer schreibt so die Songs für Sing dein Lied? Ich habe das mal, weil ich jetzt nicht so ganz in der Szene irgendwie drin bin, aber ich habe das so in der Peripherie mal mitbekommen, dass das auch unterschiedliche Songwriter sind, die da irgendwie drauf schreiben, oder?
Also man kann das wirklich vergleichen mit Feiert Jesus, wo auch auf jeder CD ganz verschiedene Leute schreiben
Super.
Und singen. Und die Leute kommen aus ganz Deutschland. Ab und zu ist es auch eine Übersetzung, die wir haben.
Ja.
Und genau, und es ist einfach bunt gemischt. Im Mittelpunkt steht die Gemeindetauglichkeit der Songs. Also wir sind ganz stark drauf aus, dass wir versuchen, Lieder zu haben, die leicht zu singen sind und die Gemeinde gerne und einfach singen kann.
Darum Super. Geht's.
Okay, das heißt, mittendrin sind wir schon dann, wenn es darum geht, neue Songs einzuführen. Denn es sind ja alles, wir reden jetzt mal von jeder Produktion von neuen Songs, ne?
Da sind meist neue Lieder drauf. Wir haben auch ab und zu mal einen alten Choral neu vertont oder es gibt ein Lied, was es schon 20 Jahre gibt, was dann neu interpretiert wird. Also sowas kommt auch mal vor.
Okay.
Aber überwiegend sind es neue oder unbekannte Songs, kann man sagen.
Okay.
Hast du, oder inwiefern hast du in deiner Gemeinde mit diesem, es ist ja eine Spannung, von der wir reden, neue Songs, alte Songs, ich kenne kaum eine Gemeinde, wo das nicht irgendwie ein Thema ist oder war. Die guten alten Lieder, die neuen modernen Lieder, jetzt könnte man noch weitere Adjektive finden, wie sie bezeichnet werden, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Wie erlebst du dieses Spannungsfeld oder hast du es erlebt?
Ja, logisch. Ich bin 95 zum Glauben gekommen und habe 97 die Gemeinde gegründet in Grünstadt. So, und war der Lobpreisleiter von Anfang an.
Okay. Super.
Und was gab es damals für Liedgut? Du hattest entweder ein Gesangsbuch oder du hattest Feiert Jesus, was damals neu rauskam. Ja. Oder die Du bist Herr-Reihe. So, und viel mehr gab es nicht. Also speziell für Gemeinden gab es fast gar nichts.
Wir hatten ja nicht mehr.
Das ist ja auch schon am Ende einer Entwicklung beschrieben, also ein Einstieg und davor, natürlich gab es etwas vorher, das muss man jetzt sagen, also um
aber
falschen Eindruck zu machen. Ja, aber wir reden jetzt von modernem Liedgut. Ja. Also die Calvary Chapel ist ja die Gemeinde, die in den 70er Jahren mit diesem modernen Lobpreisanbetung angefangen hat, aus der Jesus People Bewegung heraus. Der Gründer von Vineyard war ursprünglich in der Calvary Chapel, der John Wimber. Und also Calvary Chapel ist praktisch die Urquelle der modernen Lobpreis-Anbetungsmusik, die wir heute kennen.
So. Okay.
Aber natürlich, als ich zum Glauben gekommen bin, waren die alle auf Englisch, die Songs. So, jetzt habe ich halt angefangen, Songs zu übersetzen, beziehungsweise die Lieder, die es bei Feier Jesus gab, die waren irgendwann auch ausgespielt.
Ja.
So habe ich dann angefangen, eigene Songs zu schreiben für meine Gemeinde, weil wir, einfach, mir haben Lieder gefehlt für Sonntagsmorgens.
Ja. Wir machen ja diesen Podcast für Praktiker. Das ist jetzt, wir wollen keine Diskussion aus dem akademischen Elfenbeinturm. Lobpreis im Wandel der Zeit im 21. Jahrhundert. Und dann irgendwie ein schönes Fremdwort noch dabei mit möglichst vielen Silben. Sondern wir wollen tatsächlich einen Podcast machen für Praktiker. Und das finde ich zum Beispiel, das wäre mal eine Frage, die mich wirklich mal interessiert, wie du das machst, der ja auch schon wirklich lange mit dabei ist. Nach welchem Kriterium wählst du Songs aus für sonntags, für den Gottesdienst? Meine Frage hat ein bisschen den Hintergrund. Wir haben ja zum einen, haben wir als Lobpreisleiter, die wir sind, und als Musiker, die Songs aussuchen, wissen wir, wenn wir das ein bisschen länger in unserer Gemeinde machen, was funktioniert in unserer Gemeinde? Ich singe den Song, dann geht's denen so. Ich singe den Song, dann machen die das. Und allen geht's hinterher gut. Alle sind irgendwie ein bisschen bewegt und beschwingt und das läuft dann irgendwie. Und dann kommt da manchmal auch der Mensch in uns durch, und ich bin zum Beispiel vom Haus aus Pädagoge, der dann sagt irgendwie, ja, aber ich habe ja noch diesen Song und der ist super und den kennen die noch gar nicht. Oder vielleicht finden die den auch blöd und trotzdem nehme ich den. Mich würde mal interessieren, nach welchen Kriterien suchst du Sonntagssongs aus? Oder für Sonntag?
Ich habe dazu meine ganz eigene Meinung.
Ich hoffe.
Ich habe mittlerweile eine Songsammlung von etwa 750 Liedern.
Okay.
Und die sind alle zusammengekommen, weil es Lieder sind, mit denen ich selber in die Anbetung komme oder selber Jesus lobpreisen kann.
So. Ja.
Das heißt, die Songs finde ich auf CDs, im Radio, wie auch immer. Die fliegen mir halt so zu und irgendwann weiß ich, oh, das ist ein gutes Lied, das will ich selber spielen. So, und wenn ich das entweder im Auto höre oder selber spiele und komme damit in die Anbetung rein, das heißt, das Lied berührt mich, ich muss weinen, wenn ich das singe oder höre und ich bin Jesus nah, dann weiß ich, hey, wenn ich selber in die Anbetung komme mit dem Lied, dann kann das auch mit der Gemeinde funktionieren.
Okay.
So, das ist der erste wichtige Grund, warum versuche ich ein Lied überhaupt einzuführen in der Gemeinde, selber damit Lobpreisanbetung gefeiert haben. So. Dann wird er in der Gemeinde getestet. Entweder die Leute reagieren genauso wie ich, dass sie sagen, oh, was ein schönes Lied und das hat mich so in die Gegenwart Gottes geführt.
Ja.
Oder ich merke, nee, das war bei dem Lied nur mein eigenes Gefühl.
Ja.
In der Gemeinde funktioniert das Lied halt nicht. dann wird es halt nicht mehr genommen. Aber meistens, die Erfahrung ist, dass 95% der Songs dann auch automatisch in der Gemeinde funktionieren.
Okay.
Weil, wenn ich selber in die Anbetung komme, ja, dann kann ich andere mitnehmen in die Anbetung, ja, vor den Thron Gottes.
Was ist für dich eine ermutigende Rückmeldung der Gemeindemitglieder, wenn auf einen Song, den du neu einführst? Wo denkst du dann, okay, das ist für mich jetzt ein Indikator, das ist für mich jetzt ein Gradmesser, wenn Schwester X oder Bruder Y irgendwie zu mir kommen oder wenn irgendwie die Hälfte der Leute irgendwie die Hände oben oder unten haben, wie stellst du das bei dir so fest irgendwie? Was ist für dich so eine befriedigende Rückmeldung, wo du sagst irgendwie, ja, den Song, das probiere ich nochmal, auch wenn er neu ist und die Hälfte hat es noch nicht verstanden, aber das machen wir nochmal.
Ja, also es reicht schon, wenn einer kommt und sagt, boah, dieses eine Lied, dieses neue Lied, das ist wirklich klasse, das ist toll, das ist gesalbt oder da habe ich weinen müssen oder es reicht oft schon eine Rückmeldung und so. Und du hast natürlich in den meisten Fällen nicht immer, dass alle Leute mitsingen direkt beim ersten Mal.
Ja.
So, das heißt, du musst einem Song auch eine Chance geben, 2-3 Mal probieren. Irgendwann werden die Leute das Lied kennen und mitsingen.
Ja.
Also nur das als Faktor oder Ausschlussfaktor zu sagen, die haben nicht mitgesungen beim ersten Mal, ist ein bisschen schwierig. Ne?
Okay.
Aber es kommt auch manchmal eine negative Rückmeldung, dass jemand kommt und sagt, du, dann habe ich den Song vielleicht schon 2-3 Mal gespielt, dann kommen die und sagen, du, aber das eine Lied, das kann man aber ganz schlecht singen. Oh, das ist ja so holprig oder das ist so schwierig oder den Text versteht man nicht. Also das hört man dann auch mal und dann muss man sich halt Gedanken machen, liegt es am Lied oder an der Art, wie ich es interpretiere oder die Tonart oder was auch immer.
Meine Erfahrung ist, ein Lied will gesungen werden. Damit meine ich, manchmal denkt man ja, also man kann ja faktische Gründe finden, warum dieses Lied zum Beispiel zu schwierig ist. Ne, gibt es ja ganz viele Gründe. Es ist zu viel Text, zu wenig Text, zu rhythmisch, zu langsam, zu schnell, was weiß ich, ja, zu dick, zu dünn. Und das sind wirklich nachvollziehbare Gründe. Mhm. Und trotzdem wollen manche Lieder gesungen werden. Natürlich haben die kein Eigenleben, aber die setzen sich trotzdem durch. Und wir haben alle die Erfahrung auch schon gemacht, alle Lieder, die nach all diesen Kriterien, wo all diese Kriterien beachtet worden sind, werden vergessen. Das kann auch andere Gründe haben, aber wollen nicht gesungen werden. Oder natürlich sind es immer Menschen, die Lieder singen wollen oder so. Aber was ich damit sagen will, ist, auch wenn ein Lied scheinbar zu schwierig, zu laut, zu dick, zu dünn ist, irgendwas, kann es sein, dass es sich durchsetzt. Also es gibt, also all diese Regeln taugen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja.
Das führt uns tatsächlich interessant zu so einem nächsten Themenkomplex, wo ich sehr gespannt bin, wie du den irgendwie siehst, Markus. Ich habe in den letzten Jahren, das wäre jetzt so meine Frage, stimmt meine Wahrnehmung, dass in den letzten Jahren weniger neue Songs in den Gemeinden angekommen sind, die überall gesungen werden? Ich mache mal ein Beispiel. In der Frühzeit, also ich habe auch so in der Mitte der 90er für mich angefangen, Lobpreismusik mit Leuten, vor Leuten zu machen. Und da gab es für Deutschland, gab es so 3-4, ich sag mal, Brunnen, aus denen man sich bedienen konnte. So, ja. Das waren zum einen wie Albert Frey mit der Lobpreiswerkstatt, das war Lothar Kosse, das war Arne Kopfermann und vielleicht noch 2-3 Menschen, denen ich jetzt ganz viel Unrecht tue, weil ich jetzt den Namen gerade nicht auf der Pfanne habe. So, aber es gab übersichtliche Orte, wo man sich irgendwie bedienen konnte, wenn die CDs rausgebracht hatten oder auch zu Anfang Feiert Jesus, so ich sag mal so die ersten 10 Staffeln, würde ich mal sagen, die hatten wirklich einen Impact. Da waren immer so 1-2 Songs raus, wo, wenn ich dann in Deutschland mal hier und dort war und im Gottesdienst auch mal irgendwie war, dann merkte ich plötzlich, wow, die wurden gesungen.
Ja.
Ein tiefer Impact war zum Beispiel der Song damals von Lothar Kosse, Wunderbarer Hirt.
Genau.
Ich hatte das Gefühl, der Song war gerade raus und das dauerte 2-3 Monate. Dann wurde der im Norden, wie im Süden, wie im Osten, wie im Westen
aufgesogen
und gespielt und runter. Und das hatte einen tiefen geistlichen, musikalischen Impact.
Ja.
Und das sehe ich heute so nicht mehr.
Naja, die Entwicklung ging ja weiter. Ich sag mal, Anfang der 2000er kam ja eine Wahnsinnsschwemme an Liedern. Also alles, was aus Australien und Amerika kam, das ging ja da so richtig los. Die haben vorher natürlich auch schon Lieder gemacht, aber diese Importe sind dann ja massiv angestiegen. Korrigier mich, wenn das anders war. Doch, das war so. Also Hillsong, Bethel später oder so und you name it, also all die Namen, die es da noch gibt. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen oder so. Aber das war ja eine wirkliche Schwemme, wo man dann, also wer da noch hinterher kam, der hatte wirklich nichts anderes zu tun.
Ja. Genau, es wurde differenzierter. Es wurde, das Angebot wurde dann größer. Durch YouTube wurde es auch leichter erreichbarer, glaube ich. So, und jetzt das ist jetzt nun meine Frage. Ist das tatsächlich so? Haben wir eine Inflation und deswegen kommt das so wenig an? Oder ist es so, dass wir sagen, hey, wir haben einfach auch so das Gemeinderepertoire ist so gesättigt durch Songs, dass dann neue Songs gar nicht mehr so aufgesogen werden oder eingesogen werden? Weil ich weiß, der letzte Impact, den ich so wahrgenommen hatte, war der Song, ich glaube, er ist von Juri, Mutig komme ich vor dem Thron.
Ja.
So, das war so ein Song, wo ich auch das Gefühl hatte, wow, der wurde auch rauf und runter gespielt. Aber das ist deutlich seltener geworden. Oder wie siehst du das? Das war jetzt ein langer Anlauf für die Frage jetzt, aber du weißt, was ich meine.
Ich sehe es genauso wie du und denke auch, die Gründe zu vermuten oder zu wissen.
Siehst du, da haben wir doch den Richtigen gefragt.
Also beim wunderbaren Hirt ist für mich die Erklärung, dass der Song auf die Feier Jesus draufgekommen ist damals.
Ja.
Und diese Reihe, wie du sagst, einer der wenigen Brunnen war für alle Lobpreisleiter damals, vor 20 Jahren. Jeder hat es gekauft, jeder hat die Notenbücher gehabt und jeder hat da reingeschaut. So. Es gab damals, wie du vorhin gesagt hast, 5 Köpfe, die Gemeindelieder geschrieben haben, die für uns als freie Gemeinden oder charismatische Gemeinden interessant waren.
Also
bewusst Pop-Songs für die Kirche. So.
Ja.
Und die Namen hast du ja schon gesagt vorhin. Und heute haben wir keine 5 Autoren, sondern vielleicht 200 Autoren.
Ja.
Und heute hast du nicht nur die Feier-Jesus-Reihe, sondern es gibt viel, viel mehr. Es gibt mehr Liederbücher, es gibt mehr CD-Reihen, es gibt mehr Autoren, mehr Sachen, mehr Lieder. Also das heißt, wo vorher nur 2-3 kleine Quellen alles bedient haben, ist natürlich die Wahrnehmung richtig, dass du den wunderbaren Hirt in jeder Gemeinde gehört und gespielt hast.
Ja.
So, und diese Verbreitung hat heute Feiert Jesus leider nicht mehr. So,
ja.
Das heißt, die Auflagenzahlen sind reduziert, CD-Verkäufe sind sowieso reduziert.
Ja.
Die Leute haben ihre Hörgewohnheiten total umgestellt. Das heißt, heute wird gestreamt, auf YouTube geguckt, wie auch immer.
Ja.
Aber nicht mehr so klassisch wie früher. Es wird die Feiert Jesus CD gekauft und angehört und geguckt, welches Lied davon zu nehmen ist.
Also, ja.
Das ist einer der Gründe. Und die Lobpreisleiter haben natürlich auch ihre Hörgewohnheiten verändert und diese Kaufgewohnheiten verändert. Und ich denke, dass das eine der Erklärungen ist, warum in vielen Gemeinden heute anderes Liedgut zu finden ist, weil der Lobpreisleiter halt keine Feier dieses CD mehr kauft, sondern halt irgendwas anderes sich holt oder sich bedient.
Ne? Ja. Wie willst du das sehen? Würdest du das so wahrnehmen, dass du sagen würdest, wir werden im Moment eigentlich so geprägt, wenn man sich guckt, also wo man guckt, habe ich das Gefühl, die Hälfte ist so deutsches Zeug, was von deutschen Lobpreisleitern kommt und der Rest ist so Bethel, Hillsong, was gibt's noch, Elevation.
Upper Room.
So.
Jesus Culture.
Was hat das für dich für einen Eindruck oder was hat das für dich für einen Einfluss auf so die deutsche Szene, die selber auch Lobpreissongs schreibt? Was würdest du da irgendwie sehen? Sind die mehr von den Amis geprägt oder nimmst du immer mehr, weil das wäre ja eigentlich eine logische Folge, seitdem wir jetzt so, ich glaube, sagen können, so seit knapp 25 Jahren haben wir vielleicht auch in Deutschland sowas wie eine eigenständige Lobpreiskultur. Hat die sich entwickelt, hat die sich weiterentwickelt oder hat die sich erstmal nur in die Breite entwickelt?
Also auf jeden Fall hat sich die Lobpreiskultur in Deutschland nach vorne entwickelt, in allen Richtungen. Also das ist ja kein Vergleich zu dem, was es vor 20, 25 Jahren gab. Wir haben heute Autoren, die bewusst für Gemeinde schreiben, also nicht nur die fünf, sondern mehrere hundert, die Gemeinde schreiben. Wir haben heute die Situation und da, sagen wir mal, ich will jetzt damit mit angeben, aber ich war einer,
mach ruhig.
Ich war einer von denen, der lange mit SCM und Gerd im Clinch war und denen und die genervt habe und habe gesagt, lasst uns doch ein Camp machen, wo die Autoren sich treffen und gemeinsam Lieder schreiben, weil das international schon ganz lange gemacht wurde. Chris Tomlin hat mit Matt Redman geschrieben und die Hillsongs-Lieder entstehen im Team und, und hab, vor 10 Jahren ungefähr war das, die Chefs von SCM und Gerd, also die Label-Chefs, gefragt, warum macht ihr das nicht? Warum gibt es in Deutschland kein Songwriting-Camp, wo die Autoren sich treffen, um gemeinsam Lieder für die Gemeinde zu schreiben?
Ja.
Und die Antwort war damals, ja, das wollen unsere Autoren nicht. Die wollen für sich selber schreiben, die wollen ihre Songs für ihre Tournee machen, ihre Singer-Songwriter-Sachen, aber für sowas haben die keine Lust und kein Interesse, weil es dann immer Hickhack gibt mit, wer ist da der... Wer hat das Lied geschrieben? Wie ist die Aufteilung und so weiter? So. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist doch Quatsch. Also lasst uns doch mal das umgehen und versuchen. So. Und irgendwann hat SCM es hingekriegt und hat dann einen Autoren-Camp gemacht. Und seitdem treffen sich in Deutschland Leute, um gemeinsam Lieder für die Gemeinde zu schreiben. Und das ist eine tolle Entwicklung. Und da sind auch ganz viele tolle Lieder entstanden.
Schon in der Zwischenzeit. Genau. Also wollte ich gerade sagen, es hat mit Sicherheit nicht an den Autoren gelegen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich will jetzt keinen. Was Übles oder so, aber soweit wir sie kennengelernt haben, waren die Autoren nicht das Problem. Zu keiner Zeit.
Aber wir wollen jetzt natürlich kein Verlagsbashing machen. Wieso?
Okay.
Das ist ja immer also, auch sehr beliebt. Aber,
muss ich, aber da regt sich gerade, da muss ich einfach jetzt mal einspruchen. Das kann man.
Also. Nee. Also, was ich wahrnehme ist und das, was ich super finde, ist, dass ich eine ganz starke Regionalisierung auch feststelle. Ich merke, es gibt manche Songs, die für eine Region irgendwie sind. Also die innerhalb einer Region, weil die von einem Lobpreisleiter geschrieben wurde aus einer Gemeinde, die vielleicht eine etwas größere Wirkung in die Umgebung irgendwie haben. Und da sind plötzlich dann manchmal so eigene Songs, die so ein eigenes Leben haben. Und das Leben reicht dann bis zur Grenze dessen, was man so gerne isst oder trinkt. Und danach hat das dann erstmal nicht so unbedingt so die Relevanz. Was aber für mich im Umkehrschluss zeigt, es gibt eine lebendige Szene, die tatsächlich auch eine eigene Identität hat. Also die auch tatsächlich eigene Songs für die Leute vor Ort schreibt. Und das finde ich super, weil das, finde ich, nochmal eine ganz andere Relevanz schafft. Und nochmal eine ganz andere Identifikation.
Gott macht doch an jedem Ort was Spezielles, davon bin ich überzeugt. Also schon in jeder Nachbargemeinde oder so ist es, wissen wir ja so, es fühlt sich ein bisschen anders an, wenn es schon mal da war oder so. Es ist was anderes. Und dann ist es nur logisch, wenn da auch andere Songs bei rauskommen.
Ja.
Ein ganz tolles Thema, Stefan. Ich war vor einer Woche auf einem Seminar in Heubach, also habe mit meinem Gitarristen, dem Peter Seiler, haben wir dort ein Lobpreiskonzert gespielt und vorher samstags den Teams ein Seminar gegeben.
So. Ja.
Und am Ende des Seminars habe ich die Leute motiviert und habe gesagt, hey, wenn ihr seid echt gute Musiker, aber probiert doch mal eigene Songs zu schreiben, die hier in eurer Gemeinde Platz finden, weil die Menschen hier werden es lieben. Die werden es lieben, wenn ihr für die einen Song schreibt, dann habt ihr eure eigene Identität hier in der Gemeinde in einem Lied verwurschtelt und verpackt und eventuell geht der Song dann auch raus an andere Gemeinden. Aber das ist eine ganz tolle, wichtige Sache, die man versuchen soll. So, und da waren die wie, okay. Also
das geht, das darf man, das ist erlaubt. Ja. Ja, also mir geht das ähnlich. Also auf den Seminaren, die ich dann gebe, versuche ich eigentlich genau das Gleiche. Witzig. Also weil, und das ist jetzt nicht abgesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache den Leuten auch mal Mut, dass ich sage, schreibt das und habt auch den Mut, ruhig für eure Region zu schreiben. Dass ihr auch vielleicht manchmal Sachen mit reinnehmt, irgendwie, die das Land beschreiben und die Ortschaft beschreiben, wo du bist irgendwie. Und wenn das Wort einfach mal so auftaucht. Jetzt ist das vielleicht jetzt gerade eine gesellschaftliche Strömung, dass man vieles gerade regionalisiert und stolz oder ein Empfinden, wenn man das Wort stolz nicht gerne hört, aber ein Empfinden für die Region gerade hochhält.
entwickelt und entwickelt, wo man herkommt. So, aber ich finde das gerade im Bereich Lopas auch nochmal wirklich sehr charmant, dass man da immer mehr Leute auch zu inspirieren kann, dort irgendwie auch tätig zu werden und Songs zu schreiben. Aber, und das nochmal jetzt wie beim Ursprung der Frage, aber es ist halt dann nicht mehr so wie vor vielleicht noch 20 oder vielleicht noch vor 10 Jahren. Es gehen dann nicht mehr so die Songs in der Menge viral und durch alle Gemeinden, die wie es noch vor 10, 15 Jahren war. Da hatte ich das Gefühl, du konntest eigentlich so ab einer gewissen Gemeindegröße konntest du eigentlich fast egal wohin gehen und du konntest von den Songs konntest du in der Regel 80% aus dem Stand mitsingen, weil du sie kanntest, weil es auch deine Songs irgendwie waren. Und da merke ich, das hat sich schon verändert über die Jahre.
Was ja auch einen Einfluss hatte, das darf man ja nicht verschweigen, ist ja auch die musikalische Gestaltung. Jetzt haben wir mal über den nackten Song an sich geredet.
Ja.
Aber die Entwicklung, über die wir gesprochen haben, war ja auch eine. Also du hast vorhin angefangen, so in den 70er Jahren oder so. Und da klang das ja alles noch sehr, ich nenne das mal folkloristisch. Ja. Also ich will jetzt nicht, also dass eine Harfe war, glaube ich, auch manchmal dabei oder so. Also ich denke so an Jugend mit einer Mission, das gute Land oder so. Und das ich sehe so gebartigte Röcke, die da schwingen, so vor meinem geistigen Auge, vorm Lagerfeuer. So, und dementsprechend war die Musik auch.
Habe ich da so einen sarkastischen Unterton?
Dann wurde es in den 80ern. Nein, ich fand
das. Ich fand das Stand hier sehr gut.
Ich war damals noch nicht so weit, aber egal.
Hey, Christus wirkt auch in
dir. Und dann in den 80er Jahren, du hast den Namen John Wimber gesagt, also da kam es mehr so aus dieser West Coast-Ecke und so. Dann wurde es schon so ein bisschen country-resker so und das hatte auch einen gewissen Impact auf die Songs, die geschrieben worden sind, glaube ich jedenfalls. Der nächste große Impact dann, ich sag mal, in den 90er Jahren hier, war, dass es dann ein bisschen rockiger werden durfte, rock-poppiger oder so. Vorher war Kirchenmusik oder geistliche Musik war so auch immer noch ein bisschen altbacken, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Sakropop,
sagt er. Ja. Also die Gitarren wurden ein bisschen angezerrter.
Man durfte es langsam.
Also Freund Lothar Kosse durfte auch mal ein bisschen aufdrehen und so. Und das hat auch vielen Leuten gefallen einfach. Was wiederum auch, also man singt dann auch anders. Also das hat einen Einfluss, also wie die Songs klingen. So, dann der nächste große war diese Wall of Sound, so nenne ich es mal, Anfang der 2000er Hillsong, diese U2-esken Gitarrenwände. You name it. Also orchestraler, kann ja tausend Attribute finden. Kritisch muss man natürlich anmerken, ist das auch immer das Gleiche seitdem? Könnte man so sagen. Also das wurde ja unendlich oft kopiert und man erkennt sofort, es gibt bestimmte Standard-Sounds, die erkennst du sofort wieder.
Ja.
Die besagten Gitarrenchöre, Pads und so. Wo ist so der kulturelle, da ist ein kultureller Abriss auch jedes Mal. Also, eigentlich macht doch auch jede Generation so ihr Ding. Jetzt mache ich wieder eine lange Vorrede. Ne? Sorry, ich versuche es jetzt zum Ende zu bringen. Also, als wir das damals gemacht haben, da haben sich die alten Leute beschwert. Zu Recht oder zu Unrecht, lasse ich mal dahingestellt. Ich habe heute nichts zu beschweren. Wo ist denn das Neue? Also heute? Also bei
ach, du meinst, wir sind jetzt Leute, alte Leute?
Ja, ach so. Durchaus, kann man das so sehen.
Ja, ne? Ich finde, du sprichst jetzt gerade für dich selber.
Mir,
ja.
Eigentlich wäre es jetzt an mir, mich aufzuregen, dass man so doch keine Kirchenmusik machen kann. So, das möchte ich gerne, aber ich kann es nicht. Ich habe keinen Widerhaken.
Ja, okay.
Steht ja mein Problem.
Das dauert noch 5 bis 10 Jahre. Dann sind wir die alte Generation. Dann kommen neue, die dann 20, 30 sind und machen dann,
ich hoffe es,
keine Ahnung, Dance oder sonst was, Hip-Hop.
Ist dann schon altbacken, also Dance und Hip-Hop. Also hoffe ich jedenfalls.
Ich habe mich heute mal in Vorbereitung auf unser Meeting heute, habe ich mich mal mit einem jungen Menschen unterhalten. 20 Jahre. Und ich hab sie mal gefragt, hey, wo würdest du sagen, da du meine Art von Lobpreiskultur kennst und ich auch ein Stück weit deine Art von Lobpreiskultur kennst, wo sind die größten Unterschiede? Und was ich interessant finde, ist, dass der Schwerpunkt, das war jetzt ein 20-jähriger Mensch, dass die tatsächlich den Schwerpunkt, und dann habe ich kurz nochmal so was für mich reflektiert, die legt den gar nicht auf die Musik. Scary! Sondern die sagte, der Schwerpunkt, was mir eigentlich am wichtigsten ist,
ist eigentlich tatsächlich eine Verkündigung, die tatsächlich möglichst vieles mit einschließt und eine Relevanz hat für meinen Alltag.
Ja.
Und die hat fast den originalen Satz gesagt, welche Lieder gespielt werden, ist eigentlich egal. Und da habe ich echt gezuckt. Weil ich weiß, für uns damals, vor 20, 25 Jahren, war das ja auch ein kultureller Bruch. Wir haben ja wirklich andere Songs gespielt. Wir haben ja wirklich auch durch die Art dann anders gespielt.
Ja, aber Stefan, guck mal, vor 30, 35 Jahren, weil der Norbert das vorhin gesagt hat, heute wird alles kopiert und jeder klingt gleich.
Ja.
Vor 35 Jahren gab es nichts anderes als eine Kirchenorgel oder vielleicht noch eine Nylon-Gitarre. So. Und dann war es das aber auch schon. Das heißt, jede Kirche hat gleich geklungen.
Ja.
Überall war der Orgelsound so.
Ja.
Und wenn heute alles nach Band, Klavier, Gitarre klingt, finde ich, ist das gar nicht schlimm, weil es dann eher zeitgemäßer ist so.
Ja.
Und damals waren es Lieder 300 Jahre alt oder 100 Jahre alt oder so. Und also das ist einfach ein Quantensprung gewesen, der in den 80ern angefangen hat. Und ich muss dazu auch noch sagen, meine Tochter ist selber in der Lobpreisleitung, die ist 26 mit meinem Schwiegersohn zusammen. Und die spielen die gleichen Songs, wie ich auch spiele. Also das ist keine Generationenfrage.
Nee.
Sondern man kann sagen, das, was wir heute machen, ist so zeitgemäß, dass es alle Altersklassen abdeckt und von jung bis alt gemocht wird. So. Und vielleicht kommt das in ein paar Jahren irgendwann wieder die Wende, dass dann jemand kommt und sagt, so, das reicht jetzt, das haben wir jetzt 50 Jahre gemacht, jetzt brauchen wir mal andere Instrumente, andere Art von Songs, keine Ahnung. Aber im Moment sehe ich das Problem nicht so.
Und ich glaube, das ist eines der größten Vermächtnisse, wenn man das jetzt schon sogar so beschreiben will oder so. Aber ich finde, das ist so das, was so Onkel Lothar, Onkel Albert und Konsorten, was die angestoßen haben, ist eine Popularisierung von Musik und ein Wegbringen von, was du vorher schon beschrieben hast. Vorher war dann ja die Musik war ja ein besonderes Spezialistentum. Das konnte nur einer oder zwei in der Gemeinde, diejenigen, die Orgel oder das Klavier nun mal bedienten, und das war's.
Ja.
Und wir haben ja jetzt in vielen Gemeinden den Standard, dass du mehrere Teams hast, dass die unterschiedliche Instrumente spielen, dass du Technik hast, die das auch darstellbar machen können. Und wo du dann einfach merkst, okay, wir haben jetzt nicht nur so ein Spezialistentum. Musik ist nicht mehr nur noch so ein Nadelöhr, sondern tatsächlich eine breite Betätigungswelle, wo ich Anteil haben kann an Gottesdienst. Und das macht es für mich, was so diese Anschlussfähigkeit und dieses Mitmachen können, finde ich, ist ein echtes Vermächtnis, dass dieser Kulturchange, der dadurch kam, in den Gemeinden dazu geführt hat, dass tatsächlich, und das glaube ich auch mittlerweile, das ist fast, und da sind wir fast, kommen wir jetzt zum Ende, dass es heutzutage, glaube ich, fast egal ist, ob altes Lied gut oder neues Lied gut, aber dadurch, dass es durch Band und durch eine zeitgemäße, ich sag mal, Erreichbarkeit dargeboten wird, dass das ein echter Gamechanger ist, und das macht dann auch wieder diese Art von Musik, glaube ich, relevant.
Und genau das hat mir auch die Augen geöffnet für die alten Lieder. Also als Feiert Jesus vor 15 Jahren das erste Mal Lobe den Herrn, glaube ich, neu aufgenommen hatte, oder war es Großer Gott, wir loben dich, ich weiß nicht mehr genau, also ich meine, ich war Lobe den Herrn. Da war es für mich, was, ein 300 Jahre altes Lied so zu spielen, das ist ja cool, das mache ich auch.
Ja.
So, dann habe ich angefangen, alte Choräle bei mir in die Lobpreiszeit mit einzubauen und die einfach versucht, modern zu interpretieren. Und die Leute lieben das, weil das ist ein bekanntes Lied, was sie kennen aus ihrer Kindheit, aus ihrer Kirche, wo sie vorher waren. Und es ist einfach schön, auch mal wirklich so einen alten Song mit in den Ablauf einzubauen und drin zu haben.
Muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln gerade? Ich komme aus der anderen Richtung. Ich bin ja in der Landeskirche. Und ich bin der, der die... Nein, das stimmt nicht. Ich will sie nicht verdrängen, die alten Lieder. Natürlich will ich das nicht. Ich liebe sie auch. Oder so. Aber
du weißt schon, dass deine Gemeindeleute zuhören
könnten. Mein Image, ich korrigiere es ja gerade. Mein Image war genau das, nämlich, dass ich der bin, der Böse, der das, ja, nicht bei jedem und nicht bei, aber so, das ist, ne? Und wenn du in Landeskirche oder in diesen Kreisen gesagt hast, also wenn du dich irgendwo anders vorgestellt hast, ich mache Lobpreismusik, dann war das ungefähr in der Zeit gleichbedeutend mit, ich esse kleine Kinder auch. Also du wurdest ganz schön schräg angeguckt,
will in ich der Landeskirche. Sagen.
Ja, Ja. So, ne? Nicht überall, aber in manchen Kreisen so. Ja. Ne? Und das hat sich gelegt. Alles gut, ich darf das jetzt sagen und so. Und ich muss das auch nicht mehr erklären, weil auch da ist es angekommen. Und so. Also ich will sagen, ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich auch die wiederentdeckt habe, sondern es gab so ein, na, es war auch ein Gegeneinander oder so. Ja? Alte Kultur versus neue Kultur. Die alte war schon da, noch da, die neue war schon da. Und jetzt sollte das nicht einfach verdrängt werden. So, hoppla, jetzt komme ich, mach mal Platz hier, sondern wie kann ein Miteinander gelingen von alt und neu?
Ja.
Das war schon immer ein Thema.
Wobei auch hier finde ich, also und jetzt kann ich jetzt nur sprechen für die evangelische Kirche von Westfalen, das ist so das, wo ich so meinen Bezugspunkt irgendwie habe. Ich habe von 2001 bis 2014 war ich Jugendreferent in der evangelischen Kirche von Westfalen. Und als ich anfing, war wirklich Worship und Lobpreis, wenn man das so mal unter Kirchenmusikern das Wort fallen ließ, wussten die nicht, was meint der? Was ist denn das? Ja. Was, ne? Ist das irgendwie, ist das eine Band? Und mittlerweile merke ich, wie auch Landeskirche sich gerade hier in Westfalen ganz rührend eigentlich darum bemüht, auch so die Kirchenmusiker erstmal überhaupt popularmusikalisch in Witten auszubilden und wie Lobpreis und Anbetung ein ganz wichtiger Teil ist. Und das finde ich zum Beispiel auch, das macht mich, was die Entwicklung angeht, auch gerade hier in Deutschland, das stimmt mich total optimistisch, dass da noch ganz viel kommen wird, auch an eigener Kultur, an eigenen Songs, an ganz viel an Entwicklung, weil das nicht mehr so eine Art Spezialistentum ist. Worship und Anbetung ist nicht mehr so nur noch so eine Nerd-Ecke von so den ganz Frommen, sondern ist tatsächlich eine Form von christlicher Alltagskultur geworden. Irgendwas so bei uns, aber wahrscheinlich bis bei euch wird es wahrscheinlich nicht großartig anders sein, oder? Oder wie empfindet ihr das bei euch?
Ja, also ich bin ja in einer Freikirche. und komme aus katholischem Haus und in der katholischen Kirche war halt zu meiner Zeit nur Orgelmusik und alte Choräle gespielt worden. Und ich sehe es aber auch wie du, dass die Kirchen vor ein paar Jahren angefangen haben zu überlegen, warum laufen uns die Leute weg. So, es gibt verschiedene Gründe, das ist ja heute hier nicht das Thema, aber eins der Themen, warum die Leute weglaufen, war die Musik.
Ja.
So, weil viele sagen, oh, das komische Gedudel da mit der Orgel, das kann ich mir nicht anhören. So, und dann, das war einer der Gründe, dass die Landeskirche, evangelische Kirche, katholische Kirche irgendwann angefangen hat, sich zu öffnen und zu gucken, was gibt es an moderner Kirchenmusik und das heißt Worship, Lobpreis, Anbetung, sollten wir auch mal machen, sollten wir auch mal tun.
Ja.
So in den CVJMs oder so in den Vorbereitungskursen für Präparanten, und den ganzen Rahmen, die Jugend kannte das ja schon. Also dort wurde das ja alles schon vor vielen Jahren gemacht.
Ja.
Die Freie Jesus-Reihe war auch in der evangelischen Kirche bekannt.
Ja.
In Jugendkreisen, so am Lagerfeuer oder. Ne,
jawohl, haben wir viel gemacht. aber viel verbrannt.
Aber im Gottesdienst hat es nie stattgefunden.
Yeah.
Da sind die Pfarrer, denke ich, mittlerweile offener zu sagen. Also in meiner katholischen Kirche hier vor Ort gibt es jetzt seit neuestem, weil eine neue Referentin da ist, gibt es Lobpreisabende in der katholischen Kirche einmal im Monat.
Plus, dass man natürlich auch entdeckt hat, es wird ja immer hervorgehoben, der Sound, die Musik, die Zeit, in der das geschrieben wurde, also die Zeitgemäßigkeit wird, wie sagt man das, heißt das Wort zeitgemäßig, nein, wie nennt man das? Egal, also ihr wisst, was ich meine, die Modernität wird immer hervorgehoben, aber man hat ja nebenbei auch entdeckt, dass, du hast es schon mal so anklingen lassen, dass das ja auch eine Musik war, die von Laien gespielt werden konnte, also von Leuten, die sowieso schon in der Kirche da waren, die jetzt rudimentale Grundkenntnisse hatten, dass das nicht nur Vorteile hat, weiß ich auch. Aber das ist natürlich eine Einbindung, die hast du auch mit althergebrachter Kirchenmusik nicht. Da brauchst du auf jeden Fall eine Ausbildung, sonst geht gar nichts.
Ja.
Und es funktioniert mit einer Person oder so, während du hier immer so Teams brauchst. Also das ist natürlich auch eine Form, wie du Gemeinde zusammenbinden kannst. Gruppen formieren sich, da entsteht eine neue Szene innerhalb der Gemeinde oder so, was die Gemeindearbeit als solches nochmal bläht, unabhängig davon, was du spielst oder wie du es spielst oder so und ob das gut oder schlecht ist. Aber so wie es Chöre schon immer gab, auch da war das in gewissem Maße eine Laienbewegung mit vielen Leuten, die aktiv sich Gemeinde mitgestaltet haben und so und jetzt eben halt auch.
Lieber Markus, vielen lieben Dank für deine Zeit irgendwie.
Ich habe noch einen Schluss. Ich glaube, das schließt ganz gut zusammen.
Ich wollte das gerade machen.
Du auch?
Ja, wir hatten
wieder. Dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck oder so.
Okay, wenn man Schnick, Schnack, Schnuck, liebe Zuhörer, ich ohne Brunnen.
Pass auf, ich habe einen Bibelvers, ganz schnell.
Och, jetzt kommst du mit einem Bibelvers. Ja, was soll ich jetzt sagen, was gegen einen Bibelvers? Das ist aber auch so ein frommes Totschlagsargument. Soll ich jetzt sagen, der Herr hat mir aber gerade gesagt.
Das gehen wir da vielleicht so drüber, wenn du meinst, dass das ginge, ja?
Oh, meinst du so ein theologisches Schnick, Schnack, Schnuck?
Jetzt hör doch mal zu.
Ja, bitte.
Pass auf, Jesus hat sich nämlich diesem Thema auch mal angenommen. Ich finde den Barial gut, diesen Vers. Er fragt seine Jünger die fundamentale Frage: Habt ihr das alles verstanden? Nach dem, was er vorher so gesagt hatte. Und was haben sie gesagt?
Ja.
Ich glaube ihm kein Wort, erwiderten sie, steht hier. So, und dann, deswegen hat er noch was zugefügt, weil er hat es geahnt. Er hatte nämlich gesagt: Jeder Schriftgelehrte, jetzt sage ich mal Klammer auf Lobpreisleiter, Klammer zu, der zu Gottes himmlischen Reich gehört und das, was er darüber gelernt hat, weitergibt, was wir hier tun, ist wie ein Hausherr, der aus seiner Vorratskammer Neues und Altes hervorholt. Das finde ich phänomenal. Also, die Mischung macht's. Ja. Es geht, wissen wir natürlich schon lange, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht wie immer um die gute Mischung. Und ich stelle mir vor, wirklich so ein Hausvater, und der hat einen Vorratskeller, der hat so einen gewissen Charme durch eine gewisse Unordnung, aber auch natürlich durchschaut er das System jederzeit und weiß, wo was ist. Und wenn er das braucht, zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Anlass, für bestimmte Leute, dann weiß er, wo das Licht, dann holt er es hervor, dieses Lied, und bam, da ist es. Und dann steht es da wie nur eins und du denkst, wow.
Und es dient der Gemeinde.
Da sind wir in der Mitte, genau. Das ist auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Es dient nicht den Lobpreisleiter, es dient der Gemeinde. Welche Überraschung, ja.
Für uns restlichen dummen Menschen dieser Welt, wo steht dein Bibelvers?
Matthäus 13, 51.
Perfekt. Ich würde immer noch sagen, mein Schlusswort wäre jetzt besser gewesen, aber wir lassen das gut mal so stehen.
Du kannst es jetzt noch sagen und ich schneide es dann hinterher raus.
Wie immer. Markus, lieben herzlichen Dank.
Bitte gerne, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass du dich für uns beide, Kaspars, irgendwie so gerade Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass wir uns tatsächlich bald auch mal persönlich sehen, mein Lieber. Ja, auf danke, bald.
Ja, ciao, tschüss.
Die 10 superklugen Fragen für den Gast.
Lieber Markus, wir machen das mit jedem und jeder, dass wir 10 Fragen stellen, wo du versuchst, eine kurze Antwort drauf zu finden. Das kann manchmal vielleicht ein Wort sein. Wir erlauben dir auch einen Satz mit 2 Kommas und einem Semikolon. Aber tatsächlich versuch da nicht irgendwie ganz das lang zu machen, sondern relativ kurz, weil dann haben die Leute nochmal eine Chance, dich nochmal so kennenzulernen. Und es ist natürlich auch nett, wenn man dann so unsere anderen Gäste dann einfach mal so hat, dass man das auch vielleicht mal ein bisschen vergleichen kann.
Okay.
10 Fragen. Nummer 1. Was ist dein Lieblingswort?
Lobpreis.
Überraschung. Okay.
Frage Nummer 2. Was ist dein Hasswort?
Mein was?
Hasswort oder was du nicht magst.
Gendern.
Was motiviert dich?
Was soll ich dazu sagen? Das ist ja, was motiviert mich? Die Freude, dass ich am Leben sein darf.
Was motiviert dich überhaupt nicht?
Zwänge.
Welches Geräusch liebst du?
Musik im Allgemeinen.
Du ahnst, was jetzt kommt, ne? Welches Geräusch hast du?
Quietschen. In jeder Form.
Obwohl du ebenfalls in den Begegnungen, die wir beide hatten, immer für mich ein sehr authentischer und sehr glaubhafter Christ bist, trotzdem, was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Affenarsch.
Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen?
Musiker zu sein, weil ich bin Fliesenlegermeister und mache Musik nur nebenbei. Und da wäre dann, wenn ich die Wahl hätte, Musik.
Okay. Seite. Auch das ist wieder relativ erwartbar, was als nächstes kommt. Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen?
Oh, Fleischverarbeitung.
Ja, da haben wir ja bei uns in Ostwestfalen hier mit Tönnies in Gütersloh eine Riesenschlachterei.
Kennt seitdem jeder. Zehntens, das wird jetzt wirklich hart. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst?
Oh, das weiß ich. Gut gemacht, mein treuer Knecht.
Wow, nice.
Well done.
Markus, vielen lieben Dank.
Danke euch. Ciao, tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wir haben noch einen kleinen Bonus für euch und der Markus vielmehr hat einen kleinen Bonus für euch und zwar ein Lied von ihm. Das könnt ihr euch jetzt hier anhören. Singt dem Herrn ein neues Lied. Viel Spaß damit.
derlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.